Stellt euch folgendes alltägliches Beispiel vor. Ihr steht vor eurer Haustür und habt es eilig. Zieht schnell die Schuhe an, in einer Hand haltet ihr eine Tasche, in der anderen euren Schlüssel. Vollkommen alltägliche Situation. Kurz bevor ihr gehen wollt, fällt euch ein, dass ihr noch die Zeitung vergessen habt, die ihr in der Straßenbahn dringend lesen wolltet. Ihr nehmt also auch noch die Zeitung in die Hand und zack, da passiert es. Eure Hand umklammert die Zeitung, aber der Schlüssel, den lasst ihr los. Und was passiert dann? Der Schlüssel fällt runter, oder? Wissen wir das sicher? Klar, wir haben etwas derartiges schon 1000 Mal gesehen, gehört oder gelesen, aber passiert es trotzdem nochmal ganz genauso? Woher wissen wir das? Und können wir das Herunterfallen mit vollkommener Garantie vorhersagen? Unsere Praxis, unser alltägliches Verständnis, unsere Intuition sagt, ja, natürlich können wir das vorhersagen. Es gibt die Gravitation, das passiert immer wieder. David Hume sagt aber nein, wir können es nicht mit Garantie vorhersagen. Wie kommt er darauf? Das werden wir heute erfahren. Hallo und herzlich willkommen bei Cogitamus auf unserer Reise durch die Neuzeit. Ich bin André und ihr hört Cogitamus, den Podcast für Philosophie und Gesellschaft. Wir sind inzwischen mitten im 18. Jahrhundert angekommen, haben den Beginn der Neuzeit schon mit Descartes, Spinoza oder Anne Conway oder Leibniz im 17. Jahrhundert hinter uns gelassen. Jetzt sind wir im 18. Jahrhundert, die Zeit der Französischen Revolution. Ihr erinnert euch sicherlich, die Aufklärung ist in vollem Gange und wir haben bereits Pierre Bell, Voltaire oder auch Denis Diderot kennengelernt, allesamt französische Philosophen. Doch heute springen wir direkt über den Ärmelkanal und blicken auf die Philosophie in England. Und dieses Mal ist es auch kein eher unbekannter Philosoph, sondern jemand, der auf jeden Fall ein Begriff sein kann, nämlich David Hume, der schottische, überaus populäre Philosoph. Im Übrigen sprechen wir nicht nur heute über David Hume, sondern es gibt ihn im Doppelpack. Heute geht es eben um das Induktionsproblem. Nächstes Mal besprechen wir David Hume in Bezug auf seine Theorien zur Ontologie und zur Ästhetik. Am Ende der heutigen Folge werdet ihr also wissen, was Induktion ist, was Hume zur Induktion und zur Kausalität sagt und wieso er damit die ganze moderne Wissenschaft von Newton, Galilei und Francis Bacon vor den Kopf stößt und in eine philosophische Krise stürzt, die bis heute anhält. Außerdem werden wir noch erfahren, was Gewürzwein und Reitstunden im 18. Jahrhundert damit zu tun haben. Freut euch darauf. Bevor wir loslegen, die kurze Erinnerung. Ihr seid bei Cogitamus. Herzlich willkommen an alle, die uns neu hören. Ihr könnt uns gerne unterstützen bei PayPal. Wir sind kein großes Medienhaus. Wir sind unabhängig, machen das nebenberuflich und nur freizeitlich. Wenn euch Cogitamus gefällt, lasst bitte eine kleine Spende da, damit wir zumindest den Podcast-Host bezahlen können und die Selbstkosten wieder reinkriegen. Dankeschön für die bisherigen Spenden. Danke auch für die Abonnements bei YouTube. Wir hoffen, euch gefallen die kleinen Quizzes und wir hoffen, euch gefallen auch die kleinen Jahrestage der Philosophen mit immer auch einem kleinen Link zu einem Cogitamus-Video. Wenn euch Cogitamus darüber hinaus gefällt, empfehlt uns bitte weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung und jetzt starten wir rein ins 18. Jahrhundert mit der Biografie von David Hume. Er wird 1711 in Edinburgh in Schottland geboren. Edinburgh ist sicherlich allen ein Begriff. Die Kindheit hat er allerdings in einem kleinen Städtchen an der schottisch-englischen Grenze namens Ninewells verbracht. Seine Familie war nicht besonders wohlhabend. Das formulierte er später selber in seiner Biografie. Sein Vater stirbt auch ziemlich früh, da war er gerade mal 2 Jahre alt. Und so wurde er gemeinsam mit seinen Geschwistern von der alleinerziehenden Mutter aufgezogen. David Hume war erstaunlich frühreif. Sein Bruder ging auf die Universität von Edinburgh und David im Alter von 10 begleitete ihn oft schon auf die Universität. Er studierte schon erste Züge Latein und Altgriechisch und beschäftigte sich mit Geschichte, Literatur und Philosophie. Er verspürte zeitlebens ein großes Interesse an ethischen Fragen. Und dennoch wollten seine Eltern ihn zur Juristerei schicken. Aber er fand dies im Vergleich zu klassischen Texten von Cicero oder Vergil furchtbar, weshalb er selber entschied, Philosoph zu werden. Aus meiner Sicht natürlich sehr cool, sich so ein bisschen aufzulehnen, ein bisschen rebellisch gegen das, was die Eltern mit einem vorhaben und so den eigenen Weg zu gehen. Das zeugt auch von Beharrlichkeit und Durchsetzungsstärke. Anschließend legte er sich 3 Jahre lang intensives Selbststudium auf. Er hat nur gelesen, gedacht und reflektiert. Das hatte aber auch seine Nachteile. Er war jung und recht einsam und die Intensität seiner philosophischen Studien machten ihn krank und depressiv. Sein Arzt verordnete ihm Reitstunden und ein tägliches Glas Gewürzwein. Später sollte er sagen, wir sollen als Menschen trotz all der Schwierigkeiten und all der Unauflösbarkeit von theoretischen Problemen Menschen bleiben und nicht in Depressionen verfallen. Er überstand schließlich seine Krise und zog nach Frankreich. Dort konnte man recht günstig leben und er ging nach La Flèche. Hier muss es sofort klingeln, genau. In La Flèche wurde nämlich auch Descartes im Jesuitenkollegium ausgebildet. 1734, mittlerweile ist David Hume 23 Jahre alt, schrieb er sein erstes Werk The Treatise of Human Nature, die Abhandlung über die menschliche Natur. Dann ging er wenige Jahre später wieder zurück nach England und war dort verschrien als Atheist und Skeptiker, wie es so viele Philosophen der damaligen Zeit traf. Und auch, wie es viele andere traf, so arbeitete er nie als akademischer Philosoph. Er wurde stets abgelehnt an den Universitäten und er arbeitete dann schließlich, ihr könnt dreimal raten, als Privatlehrer, sowie auch unzählige andere Philosophinnen vor ihm. Diplomatisch war er aber auch als Privatsekretär in Wien und in Turin unterwegs. Sein philosophisches Hauptwerk, und das überstrahlt wirklich alles, schrieb er im Alter von 37, The Enquiry Concerning Human Understanding, aus dem Jahr 1748, die Untersuchung über den menschlichen Verstand. Er formulierte auch aus seinem ersten Werk, The Treatise of Human Nature, die ersten beiden Kapitel wieder hier rein. Also er hat die ein bisschen umgeschrieben und sein Hauptwerk Untersuchung über den menschlichen Verstand beinhaltet, also auch die Abhandlung über die menschliche Natur. Und auf dieses Hauptwerk beziehen wir uns auch heute. Also wenn ihr etwas über David Hume wissen müsst, dann die Untersuchung über den menschlichen Verstand, ein wirklich damals bahnbrechendes Werk und auch bis heutzutage noch viel rezipiert. Er wurde aber nicht berühmt und nicht reich durch die Philosophie, sondern er wurde auf dem Gebiet der Geschichte als Historiker relativ berühmt zur damaligen Zeit. Die sechsteilige History of England, die war damals mit das Geschichtswerk in England, wurde an Schulen verkauft und machte ihn zur damaligen Zeit relativ wohlhabend dann auch in seinen späteren Jahren. 1776 schließlich im Alter von 65 schon starb Hume schließlich im Jahr der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung an Darmkrebs. Was nehmen wir mit? Die klassischen Lebensläufe der Philosophen zur damaligen Zeit. Früh ausgebildet, früh zur Universität gegangen, früh voll mit Sprachen beschäftigt, Latein und Altgriechisch. Dann aber auch viele Krisen, viel Auflehnen gegen die Wünsche der Eltern. Aber vor allem auch das abgelehnt werden an den Universitäten, das seltene Arbeiten wirklich als akademische Forscherinnen, sondern meist eher privat, als Privatlehrer oder ähnliches. Das zieht sich eigentlich durch die ganze damalige Zeit all der Philosophen. Das sollte es aber auch schon gewesen sein mit der Biografie. Heute mal ein relativ schneller Abriss, denn wir haben philosophisch einiges vor. Kommen wir zu der entscheidenden Problematik und vor allem auch der Thematik. Und ihr werdet auch merken, diese eine Thematik ist schon lang und umfassend und kompliziert genug, weshalb wir eben die Hume-Folgen hier aufgeteilt haben mit zwei Folgen. Und in dieser geht es eben um die Kausalität und um die Wissenschaft, um die Induktion. Rufen wir uns den Zeitgeist in Erinnerung. Ich verweise da auch auf unsere Folge zu Francis Bacon und dem Beginn der empirischen modernen Naturwissenschaft, die ich auch schon mal aufgenommen habe, kann ich an dieser Stelle wirklich empfehlen. Der Zeitgeist war also folgender. Isaac Newton sorgt gemeinsam mit Francis Bacon für ein Beben in der Naturwissenschaft und ihre Ansätze. Alles durch Experimente und Beobachtungen, sozusagen eben induktiv zu schließen, kommt nur noch in der Philosophie zum Tragen. Wir schauen uns das nochmal an. Die uns bei YouTube verfolgen, die können jetzt auf das Bild schauen, denn dort wird nochmal der Unterschied zwischen Induktion und Deduktion auch grafisch dargestellt. Es gibt also zwei Möglichkeiten, zu einer Erkenntnis zu gelangen. Entweder durch Induktion oder durch Deduktion. Bei der Deduktion, da geht es darum, also eine allgemeine Theorie auf ganz viele Einzelfälle zu schließen. Ein Beispiel in der Schulmathematik, da haben wir ein sozusagen Kochrezept damals kennengelernt und mit diesem Kochrezept konnten wir ganz viele verschiedene Aufgaben lösen. Wer einmal gelernt hat, wie man Optimalpunkte, Maximalpunkte einer Kurvenfunktion berechnen kann, der kann das für eine unzählige Anzahl weiterer Beispielfunktionen machen. Das ist die Deduktion von einer allgemeinen Theorie auf die Einzelfälle zu schließen. Kommen wir zur Induktion. Und die Induktion, die wird uns heute beschäftigen, die ist schließlich auch Teil des Titels dieser Episode. Bei der Induktion geht es genau andersrum. Bei der Induktion, da geht es darum, und das ist ja eigentlich mit der wissenschaftliche Kern oder die wissenschaftliche Aufgabe, aus vielen Einzelfällen, aus vielen Experimenten auf eine allgemeine Schlussfolgerung zu kommen. Ein Beispiel, das ich insbesondere auch aus Familienkreisen kenne. Jemand kennt zum Beispiel drei Lehrerinnen und denen geht es in der Arbeit richtig, richtig gut. Ja, die haben viel Urlaub, die haben viele Ferien, die haben alle ihre Arbeitsblätter schon vor 20 Jahren gemacht, die kümmern sich nicht mehr darum. Und dann induziert man von diesen drei Einzelfällen, dass es ja all den Lehrkräften in Deutschland gar nicht so schlecht gehen muss. Das ist ein klassischer Fall der Induktion, aber auch eben dieses Fehlschlusses, dass man natürlich nicht anhand von nur drei Beispielen eine allgemeingültige gesellschaftspolitische Aussage treffen kann. Ich zitiere noch einmal Isaac Newton, um euch den Zeitgeist in Erinnerung zu rufen, bevor wir zu David Hume kommen. Den Begriff der Induktion müssen wir uns eben auch merken. David Hume schreibt, in der Experimentalphysik muss man die aus den Erscheinungen durch Induktion geschlossenen Sätze entweder genau oder sehr nahe für wahr halten. Er geht davon aus, dass alle Sätze, die durch Induktion geschlossen wurden, alle Theorien, die muss man für wahr halten oder zumindest für nahe wahr, da bleibt er ein bisschen vage. Aber er sagt, Induktion ist schon das A und O und das war ja auch damals der Impetus der modernen empirischen Wissenschaft. Wir experimentieren 5-mal mit ähnlichen Versuchsbedingungen, wir kommen 5-mal zur gleichen Lösung und am Ende erstellen wir aus diesen 5 Einzelfällen eben eine allgemeingültige Theorie. Das ist die Induktion. Merkt euch das. Jetzt kommen wir zu David Hume. Hume unterscheidet Vorstellungsbeziehungen und Tatsachen. Das sind erstmal 2 wichtige Wissensunterschiede bei David Hume. Vielleicht erinnert ihr euch an Leibniz, Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheiten, da war das alles ganz ähnlich. Im Prinzip kann man das herunterbrechen in die beiden klassischen Kategorien der Erkenntnistheorie, Empirismus und Rationalismus oder eben a priori und a posteriori, je nachdem, wie man es denn bezeichnet. Entscheidend ist, a posteriori sind eben erfahrungsbedingte Tatsachen, Hume nennt sie Tatsachen, und a priori Kategorien sind Vorstellungsbeziehungen. Hume anerkennt zum Beispiel Vorstellungsbeziehungen, könnt ihr mal hier mal kurz überlegen, was basiert nicht auf der Erfahrung, sondern was stimmt sozusagen rein durch die bloße Denktätigkeit immer. Hume sieht das in der Mathematik, ist auch der a priori Klassiker sozusagen. Er zitiert Geometrie, Algebra und Arithmetik, kurz jede intuitive Gewissheit ist entdeckbar durch bloße Denktätigkeit und diese Dinge haben eine ewige Gewissheit und Evidenz. Also er gesteht den Rationalisten ein bisschen etwas zu, indem er sagt, das gibt es schon auf jeden Fall, diese Vorstellungsbeziehungen. Aber David Hume ist eigentlich Vertreter des Empirismus, der erfahrungsbasierten Erkenntnis. Und das sind eben für ihn diese Tatsachen, diese a posteriori Kategorien. Das Spannende dabei ist, er nennt das eben Tatsachen, dabei sind ja genau diese erfahrungsbasierten Erkenntnisse ziemlich waghalsig. Das wissen wir nicht nur seit Descartes, der ja eben seinen radikalen Zweifel eben an allem, was uns täuschen könnte, genannt hat, eben wir könnten auch träumen, wir könnten ein Gehirn im Tank sein, ein Genius könnte uns täuschen. Aber vor allem denkt jetzt mal an euer Wasserglas, vielleicht steht das auch gerade neben euch, ein Wasserglas, und stellt euch vor, in diesem Wasserglas ist ein Strohhalm. Zack, es sieht so aus, als wäre der Strohhalm gebrochen in der Mitte, da wo das Wasser anfängt, da wo die Wasseroberfläche ist. Und schon kann man eigentlich nicht mehr davon ausgehen, dass das wirklich Tatsachen sind. Wichtig ist noch, Vorstellungsbeziehungen sind notwendig, Wie eben Mathematik, sie passieren immer gleich, es gibt keine andere Möglichkeit, sie sind notwendig. 1 plus 1 ist immer 2, die Mathematik ist einfach für immer ewig gültig und evident. Aber diese Tatsachen, unsere Beobachtungen sind kontingent. Ja, deswegen, wie eben schon erwähnt, sind es eigentlich keine Tatsachen. Hier verstrickt sich David Hume so ein bisschen seine Begrifflichkeit, vielleicht liegt es aber auch einfach an der deutschen Übersetzung. Kontingent heißt, sie können immer unterschiedlich sein, ja, abhängig von Tagesform, Tageslicht und tausenden Einflüssen sind sie veränderbar. Sie können immer anders ausschauen. Hume sagt, alles, was ist, kann auch nicht sein. Und jetzt wenden wir diese Dinge auf die Kausalität an. Wir erinnern uns, nach Leibniz, Spinoza und auch Descartes ist die Kausalität eines der wichtigsten Grundprinzipien, ja, rational begründbar, auch ohne Erfahrung beweisbar, eigentlich eine der Vorstellungsbeziehungen der a priori Kategorien. Kausalität gibt es einfach. Und Kausalität ist auch immer notwendig. Es ist eines wirklich der Grundprinzipien neben dem Satz vom Widerspruch zum Beispiel, ein Axiom. Ja, auch schon bei Aristoteles findet sich der Satz ex nihilo nihil fit. Ja, oder in Descartes Prinzipien in der Nummer 49. Wenn wir aber anerkennen, dass aus nichts nicht etwas werden kann, dann gilt der Satz als ewige Wahrheit, welche Axiom genannt wird, aus nichts wird nichts. Also, das bedeutet diese Kausalität. Es muss immer etwas geben und daraus entsteht etwas anderes. Oder eben, etwas kann nicht existieren, ohne dass etwas anderes vorher passiert ist. Und David Hume wendet sich gegen dieses Axiom, gegen dieses Grundprinzip der Philosophie, so wie man es bis dahin angenommen hat. Und er schaut sich dies nämlich in der Erfahrung an und kommt zu einem leicht anderen Ergebnis. Es ist ein Paradigmenwechsel. Nicht viel ist nach Descartes von der Antike übrig geblieben, aber dieser Grundsatz schon bis jetzt. Hume sagt, Erfahrung allein belehrt uns über die Natur und befähigt uns, die Existenz eines Gegenstandes aus einem anderen herzuleiten. Sehr spannend. Und nun stellt euch etwas vor, das immer kausal voneinander abhängt. Wir nehmen das berühmte Brotbeispiel von David Hume. Wir essen ein Brot und dieses hält uns am Leben. Ja, das Brot hat Nährstoffe, es gibt uns Kohlenhydrate und Energie zum Leben. Aber David Hume fragt dann, wissen wir mit Garantie, dass auch ein neues Brot das macht? Also angenommen, wir haben schon 100 Brote gegessen in unserem Leben und wir kennen diesen kausalen Zusammenhang. Und er fragt dann einfach nur, wenn wir uns das 101. Brot kaufen, wissen wir dann mit Garantie, dass uns dieses neue Brot auch am Leben erhält? Um das zu beantworten, definiert Hume, was Kausalität bedeutet. Also, entweder wir sehen ganz klar in einem Experiment zwei Dinge und etwas folgt auf etwas anderes zeitlich oder etwas folgt auf etwas anderes räumlich. Es gab quasi einen Kontakt von zwei Kugeln. Ja, wenn wir so etwas sehen, dann gibt es natürlich die kausale Verbindung. Ja, das ist eh klar. Nur durch die Erfahrung können wir dann ganz klar wissen, okay, wir sehen, die eine Kugel hat die andere berührt, dadurch hat sich die zweite Kugel auch bewegt und dadurch können wir von einem kausalen Zusammenhang ganz klar ausgehen. Also diese ersten beiden Punkte sind notwendig, sie können nicht anders passieren. Und Hume sagt aber auch, eins und zwei können wir sehen. Also er geht immer empirisch, pragmatisch, alltäglich vor. Aber das dritte Merkmal. Jetzt wird's schwieriger, bitte aufmerksam zuhören. Ich zitiere wieder aus Humes Hauptwerk. Hume definiert dann Ursache als einen Gegenstand, dem ein anderer folgt. Wobei allen Gegenständen, die dem ersten gleichartig sind, Gegenstände folgen, die dem zweiten gleichartig sind. Oder mit anderen Worten, wobei, wenn der erste Gegenstand nicht bestanden hätte, der zweite nie ins Dasein getreten wäre. Wenn der erste nicht bestanden hätte, der zweite nie ins Dasein getreten wäre. Und das ist quasi dieses Grundprinzip, was wir vorhin auch schon bei Aristoteles und bei Descartes hatten, dieses Grundprinzip, ja. Aus nichts wird nichts. Ja, das ist auch mit einem Element der Kausalität. David Hume sagt auch, das ist mit einem Element der Kausalität. Aber im Gegensatz zu den anderen beiden Elementen, ist dieses Grundprinzip, dieses antike Paradigma nicht garantiert. Nicht garantiert. Bei David Hume ist es nicht notwendig. Wir haben nur eine Wahrscheinlichkeit, dass es eine empirische Erkenntnis geben kann, aber mehr nicht. Es gibt keine evidente notwendige Erkenntnis. Schauen wir uns ein Beispiel an. Ich habe es auch schon erwähnt, seine Tatsachen sind eben kontingent. Ja, diese erfahrungsmäßigen Erkenntnisse sind kontingent. Das heißt, sie können immer anders sein. Wenn wir also 100 Mal den Schlüssel aus dem Eingangsbeispiel fallen lassen, wissen wir es nicht mit Garantie, dass es beim 101. Mal auch passiert. Wenn wir das 101. Brot essen, gibt uns nichts eine sichere Gewissheit, dass es beim 101. Mal auch so passiert. Er geht natürlich klar davon aus, dass wir rein empirisch die Gravitation nicht sehen können, dass wir rein empirisch die Stoffwechselprozesse in unserem Körper nicht sehen können, nicht empirisch wahrnehmen können und deshalb können wir darauf keine kausalen Zusammenhänge anwenden. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Einerseits sagt er nämlich, das, was wir empirisch sehen, ja, wie vorhin das Beispiel mit den beiden Kugeln, wenn wir etwas sehen und eine Kugel trifft eine andere, wir sehen dann klar einen zeitlichen und einen räumlichen Zusammenhang, dann ist das kausal miteinander verbunden. Aber bei Dingen, die wir nicht empirisch sehen können, da muss das nicht mit Garantie so sein. Und das war wirklich, haltet euch fest, seit der Antike gab es diesen Grundsatz. Und David Hume fährt da einfach drüber mit einem tonnenzentnerschweren LKW, fährt er über dieses Grundprinzip. Er sagt eben, alles was ist, kann auch nicht sein. Alles ist kontingent. Die wichtigste Aussage ist von Hume, ich zitiere, daher ist es unmöglich, dass irgendwelche Begründungen durch Erfahrung diese Ähnlichkeit der Vergangenheit mit der Zukunft belegen können. Denn all diese Begründungen beruhen ja auf der Voraussetzung dieser Ähnlichkeit. Er sagt quasi, es gibt ähnliche Dinge. Ähnliche Dinge sind in der Vergangenheit vorgefallen. Wie zum Beispiel 100 Mal wurde der Schlüssel fallen gelassen. Und wir haben ähnliche Bedingungen jetzt beim 101. Mal. Und trotzdem ist es unmöglich, dass man dann aufgrund dieser Ähnlichkeit belegen kann, dass es in Zukunft wieder passiert. Wow, das ist wirklich. Als ich das gelesen habe, es war ein Eye-Opener. Es war dieser klassische Effekt des herunterfallenden Groschens. Es hat mir wirklich die Augen geöffnet, denn Hume hat nicht Unrecht. Ihr könntet euch das einmal durch den Kopf gehen lassen. Da ist schon was dran. Wir vermuten, dass etwas immer wieder nach dem gleichen Schema passiert, dass eine Ursache immer die gleiche Wirkung hat, weil das schon immer so war. Aber weil das schon immer so war, ist eben kein Argument. Und das wisst ihr auch aus dem Alltag. Ja, wenn ihr mit euren Eltern am Stammtisch sitzt und eure Eltern sagen, ja, wir machen das und das, weil wir das schon immer so machen, dann sagt ihr mit Garantie auch, ja, aber nur weil ihr das schon immer so macht, das ist kein Argument dafür, das wieder und wieder zu machen. Spinoza, Descartes und Leibniz, die alten Rationalisten, so würde ich sie mal bezeichnen, würden mit Sicherheit sagen, dass diese Kausalbeziehungen notwendig sind, dass es nicht anders sein kann, aber Hume sagt nein. Diese Beobachtungen sind kontingent, beim 101. Mal kann es auch komplett anders sein. Und jetzt kommen wir nochmal zum Begriff der Induktion, denn damit können wir auch diesen Fall beschreiben. Wir hatten ja bisher eher von Kausalität gesprochen, jetzt kommen wir zur Induktion und hieven das Ganze auf das Level der Wissenschaftsphilosophie. Denn mit Induktion, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, ist ja gemeint das logische Schließen von empirischen Einzelfällen auf einen übergeordneten Kausalzusammenhang, auf eine übergeordnete Theorie. Aber genau damit hat David Hume ein Problem, denn wir können nur eine wahrscheinliche Kenntnis davon haben, wir können es nicht wissen. Krasses Beispiel, Isaac Newton macht 10-mal den Versuch und 10-mal fällt ihm ein Apfel auf den Kopf, während er unter einem Apfelbaum sitzt. Er macht 10-mal diesen Versuch und 10-mal funktioniert es und er würde natürlich ganz klar sagen, mit der Induktion, und das hat er ja vorhin auch gesagt in dem Zitat, mit der Induktion können wir dann die Theorie aufstellen, dass mir der Apfel immer auf den Kopf fällt. David Hume sagt, nein, das können wir nicht. Und damit hat er recht, wir können es nicht wissen. Es gibt nur eine Wahrscheinlichkeit. Nach Hume gibt es also keine epistemologische Notwendigkeit, wir können davon nichts wissen. Und damit greift er vor allem auch unsere Vernunft an, deren Stärke ja genau dieses logische Schließen auch sein soll. Und übergeordnet ist dies dann eben das bedeutende Induktionsproblem in der philosophischen Erkenntnistheorie bzw. in der Wissenschaftsphilosophie. Er stellt sich aktiv gegen dieses Grundprinzip der Kausalität, weil wir eben keine Garantie haben, keine sichere Erkenntnis. Wir können es einfach nicht wissen. Nach David Hume kann es eben auch passieren, dass etwas einfach so entsteht, obwohl es keine wirkliche Ursache gibt. Also das ist ganz, ganz spannend. Und damit lehnt er sich natürlich auch auf gegen die Vorstellungen von Gott. Ja, denn das Grundprinzip, nichts kommt von nichts, basiert ja auch darauf, dass es irgendwo einen Anfang gegeben haben muss, eine erste Ursache, einen ersten Beweger, wie es Aristoteles nennt. Und David Hume sagt, nein, das muss nicht zwingend sein. Er stellt sich aktiv gegen dieses Kausalitätsprinzip. Und das ist spannend, denn im Zeitalter Newtons würden wir denken, hey, erstes Newtonsches Gesetz, Trägheit. Nichts passiert mit einem Körper ohne einwirkende Kraft. Klar, aber Hume sagt, dass das nicht notwendig so passieren muss. Wow, ein absoluter Paradigmenwechsel. Wenn ihr also das nächste Mal an eurer Wohnungstür steht und euch fällt der Schlüssel runter, dann denkt daran, dass es schon wahrscheinlich ist, dass der Schlüssel runterfällt, aber dass wir es nicht mit Garantie wissen können. Und das ist nur ein kleines Beispiel aus dem Alltag. In der Wissenschaftsphilosophie geht es dann wirklich darum, man hat 100-mal das eine Experiment durchgeführt und man schließt dann auf eine Theorie. Man schreibt ein Paper, man schreibt seine Masterarbeit, whatever. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass es beim 101. Versuch auch so passiert. Und David Hume hat nicht ganz Unrecht. Ob uns das auch in der Praxis hilft, das besprechen wir gleich nochmal im Fazit. Aber grundsätzlich von der rein theoretischen Grundlagenforschung aus gesehen, von der Methodologie, hat David Hume recht. Und das haben viele, viele nach ihm auch gesehen. Kommen wir damit zum obligatorischen Abschluss. Was bleibt? Kein geringerer als Immanuel Kant war beeindruckt von David Hume. Es war auch nicht Kant, sondern Hume, der eben die Unterscheidung zwischen a priori und a posteriori Erkenntnissen als erstes erkannt hat. A priori, nochmal zur Erinnerung, sind quasi vor der Erfahrung durch reine Denktätigkeit geschlossene Erkenntnisse wie Mathematik, 1 plus 1 ist 2. A posteriori, nach der Erfahrung, wie zum Beispiel, mein Freund hat rote Haare. Das kann ich erst wissen, nachdem ich ihn gesehen habe, nachdem ich eine Erfahrung gemacht habe. Und Kant hat Hume genau gelesen, aber er meint eben auch, dass Hume zu weit geht. Zu behaupten, dass wir keinen Grund haben, das Kausalgesetz als notwendig anzusehen und dann auch noch anzudeuten, dass die menschliche Vernunft vielleicht bloß ein Instinkt ist, also dass wir nur instinktiv aufgrund der Wahrscheinlichkeit daran glauben, dass der Schlüssel runterfällt, das ging Kant auf jeden Fall viel zu weit. Im Prinzip haben wir eben diese Wahrscheinlichkeit, die Hume ins Spiel bringt, auch schon bei Descartes gesehen, aber auf jeden Fall auch bei Nikolaus von Autrecourt, eine ganz, ganz unbekannte, aber coole Person aus dem 14. Jahrhundert. Die Folge kann ich auch jedem empfehlen. Der hat das auch schon so ähnlich gesagt, dass wir keine garantierte, evidente Erkenntnis haben können, sondern nur Wahrscheinlichkeiten. Und aufgrund dessen, dass er ja auch die Unterscheidung macht zwischen seinen a priori Vorstellungsbeziehungen und den a posteriori Tatsachen, zieht er sich da auch so ein bisschen aus der Schlinge, denn natürlich bei den a priori Kategorien, da sagt er ja schon, dass die auf ewig stimmen, nur bei den Erfahrungserkenntnissen, da können wir ihm auch auf jeden Fall zustimmen und da sagt er ja auch, dass da die Sachverhalte eben nicht garantiert sind. Aber ja, er war ja trotzdem Empirist, also er kritisiert hier quasi den Empirismus. Ja, aber er war trotzdem Empirist und er hat trotzdem eigentlich fast nur die Möglichkeit von Erkenntnissen über die Empirie gesehen, wenngleich die eben auch die Schwächen hat, ja. Vor allem möchte ich noch kurz darauf eingehen, auf die Implikationen für die Wissenschaftsphilosophie. Also wie ein Damoklesschwert schwebte dieses Induktionsproblem über dem Wiener Kreis. Der Wiener Kreis, ganz bekannt für den logischen Positivismus, also wirklich für die reine Reduktion von allen Erkenntnissen auf empirische Tatsachen. Die wurden natürlich stark angegriffen durch das Induktionsproblem, denn aufgrund dessen kann keine Wissenschaft funktionieren. Karl Popper, der bekannte Wiener Philosoph, ist dann auch darauf eingegangen mit dem bekannten Schwanbeispiel. Er meinte ja, man kann nicht sagen, nur weil man 8 weiße Schwäne gesehen hat, dass alle Schwäne auf der Welt weiß sind. So kommt er dann dazu eben eher eine Falsifikation, eine Deduktion auszusagen, als Lösung auch des Induktionsproblems, indem er sagt, hey, wir nutzen nicht die Induktion, sondern eher die Deduktion. Wir stellen Hypothesen auf, wir stellen Theorien auf und versuchen, die dann zu falsifizieren. Ja, angenommen, wir haben 5 Theorien zur Beschreibung der Gravitation. 4 Theorien werden dann falsifiziert durch Experimente. Und dann ist die 5. Theorie die beste noch bestehende und das ist die aktuell gültige Theorie. Das ist im Prinzip in Kurzform Karl Poppers Antwort darauf. Und das ist dann eben die beste übrig gebliebene Theorie. Und das hat auch dann Hans Reichenbach gesagt. Der schlägt eine ähnliche Kerbe. Denn auch wenn das Induktionsproblem existiert und die Induktion ihre Schwächen hat, ist sie doch das Beste, was wir haben und praktisch notwendig. Und das meinte ich vorhin. Wir wissen, dass beim 101. Mal der Schlüssel nicht auf den Boden fallen kann. Aber in der Praxis fällt er trotzdem auf den Boden. Mittlerweile wissen wir auch warum. Durch die Gravitation und wir kennen mittlerweile auch die Hintergründe zur Zeit von David Hume, der wusste das natürlich nicht. Aber das spielt heutzutage auch immer noch eine so wichtige Rolle, denn in der Theorie hat er trotzdem recht. Die Gravitation können wir erfahrungsmäßig nicht sehen und deshalb können wir eigentlich nicht hundertprozentig mit Garantie darauf schließen. David Hume war in jedem Fall ein Philosoph, der Philosophie für die gewöhnlichen Menschen machen wollte. Er stand für Empirie, für Experimente, für Beobachtungen und das macht ihn umwerfend interessant, vor allem im Kontrast zu den krassen Rationalisten der damaligen Zeit. Und dennoch hat David Hume auch die Vernunftwahrheiten anerkannt, nämlich die Mathematik. Und vor allem hat er trotzdem, obwohl er für Experimente und Beobachtungen stand, diese auch kritisiert, dass man daraus nicht allgemeine Schlüsse ableiten kann. David Hume schreibt, und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Denkt bitte an eine kleine Spende bei PayPal und denkt bitte daran, uns weiterzuempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. David Hume, sei ein Philosoph, doch bleibe bei all deiner Philosophie stets ein Mensch.